Hey und herzlich willkommen zum Backspin Podcast und zwar einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin Johanna und darf euch die nächsten Wochen mitnehmen in die Welt der Hip-Hop-Festivals, zumindest einer kleinen Auswahl. Dafür spreche ich mit MacherInnen, Artists, Bookern und Co. und wir blicken auf die Unterschiede, die Geschichte der Festivals und das, was uns diesen Sommer erwartet. Backspin. Podcast. Heute darf ich mit Kai und Pimp über die Tapefabrik sprechen und damit habe ich definitiv sehr gute Ansprechpartner. Denn Kai, du bist seit 2013 Booker und Programmleiter der Tapefabrik und damit fast seit Beginn des Festivals am Start. Und Pimp, du bist Rapper hier aus Hamburg und in den vergangenen Jahren hat man deinen Namen auf jeden Fall sehr regelmäßig auf dem Line-Up der Tapefabrik lesen können. Erstmal, wie geht's euch?
Gut. Ja, danke. Sehr gut. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Und ich glaube, bin ich dann schon länger bei der Tapefabrik am Start als du?
Du bist länger als ich bei der Tapefabrik.
Oh, Alter, krass. Okay. Wie würdet ihr denn die Tapefabrik beschreiben?
Mach du mal, das ist dein, das ist aber deins.
Als Klassentreffen tatsächlich. Also ich glaube, das ist das, was irgendwie am ehesten zutrifft. Irgendwann hat die Presse mal gesagt, wir sind sowas wie das kleine Splash, den nehmen wir auch gern. Aber ja, also für mich persönlich ist es Klassentreffen, vielleicht sogar schon Familientreffen inzwischen. Und ja, man kennt die Artists und die Leute, die auf dem Festival mitarbeiten, jetzt schon sehr, sehr lang. Und ja, es ist einfach ja, familiär, schöne Zusammenkunft, Untergrund, fernab vom Mainstream. Ich lieb's.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich die Tapefabrik mittlerweile schon krass vom Splash unterscheidet. So von der Art und Weise, wie es gebookt ist, als auch wie die Leute da sind. Aber ich würde sagen, ich meine, mein Name stand jetzt schon ziemlich häufig auf dem Line-Up, deswegen auf jeden Fall ist das stilsicherste Booking deutschlandweit.
Hört man von der Tapefabrik, du hast es jetzt eben auch gerade schon in den Mund genommen, fallen ja in der Regel auch Worte wie Untergrund zum Beispiel. Erstmal, was bedeutet Untergrund für euch ganz persönlich?
Also ich finde, Untergrund ist gar nicht so sehr jetzt irgendwie so ein bisschen, ein Stück weit kann man der Tapefabrik auch vorwerfen, so es ist ein bisschen hängen geblieben, ein bisschen Hip-Hop, Oldschool, irgendwie für die Hats und so ein Kram. Irgendwie habe ich auch in der Story gesehen, ist für die Hats und so. Ich finde, Untergrund bedeutet gar nicht, es muss Oldschool sein, sondern es kann auch sehr progressiv sein, aber ist in der Art und Weise, wie es progressiv halt auch gemacht ist, einfach von der Attitude her ein Untergrundding. Und ich finde, das ist was, wo die Tapefabrik auch schon mitgeht, aber auch weiter mitgehen muss, was sehr wichtig ist, eben einfach diese Underground-Attitude, die du irgendwie in den Lyrics, in der Art und Weise, wie KünstlerInnen auftreten, performen, was sie für Themen zu besprechen haben, was auch vor allem irgendwie soziale Dinge angeht, was politische Dinge angeht und all sowas. Für mich umfasst es auf jeden Fall eine klare Kante etc. pp. Und das ist für mich Untergrund. Und jetzt auch nicht mal so sehr auf, oh ja, wir sind voll gegen den Mainstream oder so, weil ich persönlich würde das gar nicht so sagen. Ich finde, es gibt auch im Mainstream viel geilen Scheiß so. Aber halt eben irgendwie diese Bühne, die Basis für den Untergrund, die wird schon geschaffen bei sowas wie der Tapefabrik.
Ja, ich kann gar nicht mehr viel ergänzen. Das ist schon wunderschön zusammengefasst. Also ich für mich ist tatsächlich der Untergrund irgendwie immer so ein gewisser kultureller Anspruch gewesen. Also gar nicht im Sinne von, das, was wir machen, ist irgendwie superior, sondern einfach die Einstellung der Artists zu ihrer Musik, zur Hip-Hop-Kultur an sich. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie gerade auch so ein bisschen im Wandel weg von diesem Kopfnicker-Stuff hin zu etwas moderneren Sounds. Ich glaube, da haben wir uns dieses Jahr auch schon so ganz vorsichtig rangetastet, waren auch im letzten Jahr schon ein bisschen progressiver. Und ja, es ist halt einfach Wandel, vielleicht irgendwie auch dieser Drang zur Neuerung, neue Soundbilder, nicht irgendwie das machen, was jeder schon aus dem Radio kennt. So, das ist für mich so ein bisschen diese Untergrundmentalität, aber gleichzeitig irgendwie auch viel Respekt und hast du auch schon gesagt, irgendwie die richtige politische Einstellung, cool sein mit vielen, aber nicht cool sein mit jedem, so, das ist irgendwie Untergrund und ja.
Ich möchte noch was ergänzen und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir fällt es dieses Jahr auf, bei sehr vielen Festivals habe ich gefühlt dasselbe Line-Up überall. Ja. Also es stehen auf allen Festivalplakaten dieselben 10 Künstler, bewusst auch nicht gegendert, dieselben 10 Künstler stehen auf jedem Line-Up und auf der Tapefabrik stehen, also auch wenn ich da jetzt schon häufiger mal drauf stand, stehen da immer wieder auch Namen drauf, wo du denkst, ah krass, okay, denen muss einfach auch mal woanders eine Bühne geboten werden und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding der Musikindustrie, Industrie, naja, okay, der ist halt bei Booking-Agentur XY, jetzt nehmt ihr den, dann kriegt ihr den noch dazu und dann ist bla, werden sehr viele Hype-Themen abgearbeitet und sowas. Und das ist auch ein Untergrundding, das On-Tape-Fabrik-Ding. Ey, wir nehmen jetzt mal kleinere KünstlerInnen, die vielleicht nicht so krass ziehen auf den ersten Blick und stellen die bei uns auf eine große Bühne um 22 Uhr und die Leute, die auf die Tape-Fabrik gehen, wissen, ey, da passiert schon irgendwas Vernünftiges. Und das, finde ich, auf jeden Fall ist ein sehr uniques Standing, was die Tape-Fabrik hat.
Ja, voll. Gerade wenn man jetzt so an das Booking denkt, ihr habt es jetzt ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, es wird ja schon trotzdem probiert, eben nicht das hängengebliebene Hip-Hop-Festival für die Rucksackträger zu sein, sondern irgendwie auch so ein bisschen so diese Schere zu öffnen zwischen eben irgendwie alter Schule und New Wave, was man ja, wie ihr gerade gesagt habt, auch schon letztes Jahr gemerkt hat, auch dieses Jahr wieder. Welche Rolle spielt so dieses Untergrundthema auch wenn bei der Herangehensweise an das Booking? Wie schaut ihr, wo informiert ihr euch, wo dickt ihr irgendwie auch nach neuen Artists? Ist das auch viel, ich sag mal, eigenes Interesse, einfach weil ihr auch schon so lange am Start seid und da so tief mit drin seid? Oder versucht ihr natürlich trotzdem auch irgendwo einen Zahn der Zeit zu treffen, damit eben mehr Leute kommen? Wie ist da so die Herangehensweise beim Booking?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass das Booking völlig organisch stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass wir großartig dingen müssen oder suchen, sondern die Artists sind meistens schon bei uns im Umfeld. Und wir haben natürlich auch die Augen und Ohren offen. Ne? Klar, wir sind auch Rap-Fans. Und im Team ist natürlich auch ein ständiger Wandel. Das bin jetzt nicht nur ich im Booking, sondern wir haben mittlerweile ein ganzes Team. Da sind Leute aus unterschiedlichen Generationen, die natürlich auch an unterschiedlichen kulturellen Anknüpfungspunkten unterwegs sind. Und so fließt das dann am Ende zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Liste haben von 200 Artists, denen wir irgendwann mal einen Untergrundstempel aufgedrückt haben und dann rotieren wir die durch. Sondern ja, wir hören uns einfach um. Ne? Und wenn du zum Beispiel siehst, so Artists wie Frank Sinatra, die schon wirklich extrem lang mit uns verbandelt sind, die natürlich auch so ein Umfeld haben, das irgendwie wächst und gedeiht. Ne? Da ist ein Donna Savage, da ist ein Tom Hanks. So, das ist für uns natürlich auch leicht, das mitzukriegen, weil wir so nah an den Artists dran sind. Und daraus resultiert am Ende unser Line-Up. So auch so jemand wie Sazu zum Beispiel, die letztes Jahr auch bei uns gespielt hat, letztes Jahr noch mit Elo da war. Das passiert bei uns ganz organisch. Also jeder bringt irgendwann mal irgendwen mit und wir dingen das, finden das gut und dann findet das bei uns statt.
Nice. Die Tape-Fabrik ist in Wiesbaden, war ja auch immer in Wiesbaden am Schlachthof. Welche Rolle spielt beim Booking auch die Region des Festivals? Also wie sehr checkt ihr auch da im Kleineren irgendwie die Szene aus, was wirklich so im Rhein-Main-Gebiet passiert, vielleicht um auch das irgendwie so ein bisschen zu representen?
Auch da haben wir Augen und Ohren offen. Tatsächlich ist es so, dass unser Team ja mittlerweile in ganz Deutschland verstreut ist und nicht mehr so krass vor Ort, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren war. Deswegen fällt es tatsächlich ein bisschen schwerer. Aber es gibt natürlich auch da Artists, die wir mitkriegen. Ne? Also wenn man jetzt über die Region spricht, dann kommt man natürlich beispielsweise an Döll nicht vorbei oder eben genannter Elo schon. Ne? Die sind einfach da Representer. Nepomuk auch aus der Region. Also kriegen wir natürlich mit, generell auch Sichtexot, natürlich immer ein guter Ansprechpartner. Aber ich glaube, wir legen da gar keinen so starken regionalen Fokus, sondern versuchen eher so ganz Deutschland, vielleicht sogar Österreich und Schweiz irgendwie mit abzuholen, weil es ansonsten auch kein Festival gibt, das das macht und das dann nur regional zu beschränken, wäre irgendwie total schade, wenn man nur diesen einen Termin im Jahr hat.
Ja, voll, das stimmt. Wie erfolgreich kann überhaupt so ein Festival werden, wenn man immer so ein bisschen auch so diesen, ich sag mal, Untergrundstempel, auch wenn das sehr negativ behaftet klingt, aber ja auch so ein bisschen beibehalten will, so diese Untergrund-Jam, die Tape-Fabrik ja irgendwo auch ist. Kann die das immer bleiben, wenn man vielleicht irgendwann auch sagt, okay, man bucht jetzt größer, man will erfolgreicher buchen, oder steht das gar nicht in Konflikt miteinander?
Da könnten wir jetzt krass philosophisch werden, dass wir drüber sprechen, was Erfolg eigentlich bedeutet. So, ja. Also ich glaube, wir waren schon irgendwie in jede Richtung unterwegs. Wir hatten ja auch schon einen Haftbefehl zu seinen Anfangszeiten. Wir hatten letztes Jahr Kimo. Also wir sind auch schon ein bisschen kommerzieller im Booking gewesen. Das waren natürlich Erfolge für uns, weil das einfach Artists waren, die wir uns sehr gewünscht haben. Wenn man jetzt wirtschaftlich denkt, wie erfolgreich kann das werden? Ich glaube, das ist ganz davon abhängig, wie viel Kompromisse man eingeht. Ne? Und ich glaube, wir sind in unserer Orga und in dem, was wir tun, relativ kompromisslos. Deswegen würde ich ganz stolz behaupten, wir sind so erfolgreich, wie wir werden können. Und andere haben da vielleicht eine andere Meinung. Ne? Also wir arbeiten bewusst mit bestimmten Sponsoren nicht, die vielleicht auch viel Geld reingeben würden. Wir buchen bewusst manche Artists nicht. Und das hält dann natürlich automatisch in der Nische irgendwie. Ne? Aber wir fühlen uns da auch ganz wohl. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
Ja, ja, und das ist ja auch das, ich glaube, das, wodurch sich die Tape-Fabrik eben auch einfach abhebt. Und das merkt man ja auch seit Jahren, also auch von meiner Perspektive aus als Rap-Fan. Ich habe eben schon draußen mit Pimpf drüber gesprochen, dass für mich die Tape-Fabrik auch einfach aus lokalem Grund für mich eines der bedeutendsten Festivals ist, weil ich irgendwie in Wiesbaden aufgewachsen bin. Das war so das Einzige, wo man überhaupt eigentlich auch so den Zugang in der Größenordnung irgendwie hatte. Und genau, ich glaube, wenn es um, ich sag mal, große, erfolgreiche KünstlerInnen geht, gibt es ja auch andere Festivals, zu denen man gehen kann, wenn man da jetzt großen Wert drauf legt. Ihr macht das jetzt auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile. Wie gesagt, die erste Tape-Fabrik fand 2012 statt. Pimpf, was ist deine beste Erinnerung an das Festival als Artist? Hast du irgendwie so Core-Memory als Artist dort gehabt?
Gute Frage. Also wir haben einmal, ich weiß nicht welches Jahr, wir haben einmal die Mainstage eröffnet. Kai, weißt du es noch?
Ich kann mich an die Situation noch erinnern, aber nicht mehr ans Jahr.
Da war ich so, Kai meinte so, ey, voll der geile Slot, du eröffnest die Mainstage. Und ich war so, oh, puh, ich weiß nicht, 17 Uhr, keine Ahnung. Und war schon echt voll. Also war wirklich, ne, gerade irgendwie die große Bühne ist ja schon auch eine sehr, sehr große, ja, Bühne. Und das war schon sehr, 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 sehr cool. Wir haben, das gibt's glaube ich nicht mehr, jetzt diese Location, die es früher unter dieser Skaterhalle gab. Das
gibt's ja, die Kreativfabrik, mehr, ne? Ja.
Kreativfabrik, da haben wir mal gespielt. 2013 oder so, als bei uns so sehr viel Punk abging und mussten da tatsächlich mal ein Konzert abbrechen, weil ein Zuschauer mit so beim Moshpitten irgendwie mit dem Kopf auf so einen Monitorbox geschlagen ist. Also von daher ist mir das jetzt, also das war natürlich sehr scheiße dann in dem Moment, als das passiert, ja, ist, aber da unten drin mit dieser hitzigen, vollgepressten Atmosphäre war schon auch sehr geil. Das sind jetzt so auf jeden Fall für mich aus der Bühnenperspektive so die zwei ersten Momente, die mir in den Kopf kommen auf jeden Fall.
Was war für dich der beste Auftritt, den du gesehen hast bisher bei der Tape-Fabrik?
Jeder Auftritt von Pimp natürlich. Boah, ist hart zu sagen. Also es gibt auf jeden Fall krass emotionale Momente. Letztes Jahr Kimo als Secret Headliner war für mich ein krass emotionaler Moment, weil wir sehr viel Arbeit investiert haben, irgendwie sehr viel Bange hatten, dass es doch vorher noch rauskommt und die Leute vielleicht nicht so diesen Wow-Moment haben. Ansonsten, ich erinnere mich an Kreuzfeld Jakob, das war damals für mich legendär, weil es irgendwie, damit bin ich auch groß geworden mit dem Sound. Ja, das sind so die, ich kann mich an sich Exot-Shows erinnern, die absoluter Wahnsinn waren. Also die haben schon echt absurd viel geilen Scheiß gemacht, ohne uns selbst loben zu wollen. Also am Ende waren sie auch die Artists, aber waren schon coole Momente dabei auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, dein Opening auf der Mainstage, das wird mir auch immer aus persönlichen Gründen sehr im Gedächtnis bleiben. Oh, und Slowey und 12 Winds, die wir kurzerhand mal zum Headliner machen mussten, weil das Kesselhaus fast geplatzt ist. Das war auch ein sehr schöner Moment. War ein bisschen vergleichbar mit deinem Opening-Moment auf jeden Fall. Ja, schöne Momente, schon viel erlebt da.
Letztes Jahr hat die Tape-Fabrik 10-jährigen Geburtstag gefeiert. Was hat sich jetzt so in den letzten, also dieses Jahr das 11. Jahr Tape-Fabrik, was hat sich so in den letzten 11 Jahren Festival verändert? Welche neuen Perspektiven, Blickwinkel beachtet ihr heute im Vergleich zu früher? Wie hat sich Booking verändert? Wie hat sich auch so die Atmosphäre verändert, vielleicht auch vom Publikum her? Was hast du da so wahrgenommen?
Das Publikum, glaube ich, hat sich gar nicht so sehr verändert, also zumindest irgendwie in seinen Grundzügen. Klar sind die Leute jünger geworden, weil die Leute, die früher da waren, mittlerweile Eltern sind oder krass in Arbeit eingespannt. Das definitiv, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Was wir natürlich geändert haben, was relativ offensichtlich ist, ist das ganze Thema Flinter, mehr Raum auf unseren Bühnen zu geben, auch ganz bewusst. Ja, und ich glaube, ja, und jetzt auch offensichtlich, jetzt sind wir im Sommer, früher waren wir im Winter.
Was eine sehr gute, sehr gute Sache ist.
Ja, das finden wir gerade noch raus, wie gut wir das finden. Also letztes Jahr war auf jeden Fall super.
Ja.
Mal schauen, diese Position als erstes Festival im Jahr war natürlich irgendwie auch immer ganz bequem, gerade fürs Booking, weil man immer so ein bisschen Trend setzen konnte. Oder sich das zumindest einbilden konnte, dass man das getan hat. Ja, das hat sich verändert. Wir haben mehr Bühnen. Generell ist es auch, ist einfach größer geworden. Wo wir früher bei 2000 Leuten ausverkauft sind, sind wir jetzt bei, glaube ich, mittlerweile fast 3000. Also es ist gewachsen. Die Leute, die Community ist immer noch die beste der Welt. Und ja.
In Zeiten, in denen sich ja auch so die Subkulturen des Hip-Hops krass erweitert haben, beziehungsweise zumindest mehr Sichtbarkeit auch bekommen, werden ja auch viele Festivals zumindest sieht man das immer so in den Kommentarspalten, für Line-Up kritisiert. Und es wird gesagt, es ist nicht mehr der reale Rap, wenn man das so sagen darf. Aber glaubt ihr, ihr seid mit der Tape-Fabrik das einzig richtige Hip-Hop-Festival? Das ist jetzt mal eine sehr steile These.
Das ist echt eine steile These. Und ich glaube, die Frage würde jeder aus unserem Team anders beantworten. Mhm. Also ich würde mir das jetzt nicht rausnehmen zu sagen, dass wir der echte Hip-Hop sind.
Ja.
Also wir sind auch echter Hip-Hop und vielleicht auch mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt. Aber ich würde das jetzt auch keiner anderen Veranstaltung so per se absprechen wollen. Ja, was meinst du?
Ich fände es daneben, wenn ihr euch das anmaßen würdet, ehrlich gesagt, weil Hip-Hop, wie gesagt, also Hip-Hop 2023 ist ein anderer Hip-Hop als Hip-Hop 2013 war und das ist auch wichtig so. Die jungen Leute, die kommen, die müssen etwas anders machen. Ich möchte nicht, dass die klingen wie Cora E. und Stieber Twins und die sollen irgendwas zusammenmixen. Das ist für mich Hip-Hop. Ich brauche nicht den x-ten Rapper, Rapperin, die 90 BPM, Boomchuck, mir dasselbe erzählt. Macht was Neues. Das ist für mich Hip-Hop. Das war schon immer Hip-Hop. Es werden immer ältere Leute geben, die dann sagen, ah, oh, das ist jetzt nicht mehr echter Hip-Hop und ich bin mir sehr sicher, davon rennen auf der Tape-Fabrik auch sehr viele rum. Deswegen eben, als Kai meinte so, ja, unser Publikum, bla, da dachte ich auch schon, oh, da gibt's schon auch ein paar, die schon sehr tiefe Baggies und Cappies, also nicht rockt eure Klamotten, wie ihr wollt, aber gibt's schon auch ein paar Leute, wo ich mir so denke, oh, die könnten auch ein bisschen open-mindeter sein für sehr viel geilen neuen Scheiß, weil ich finde, es gibt gerade sehr, sehr viel geilen neuen Scheiß. Und das ist mir persönlich dann auch lieber, als jetzt zum x-ten Mal No Fronts, Cora E. und Stieber Twins on stage zu sehen. Ist all good, aber ich schaue mir dann lieber Xaver und Cass on a Beat an, weil ich die gerade heiß finde und weil die was anders machen. Und ob die dann irgendwie auf Sinti oder auf Gitarren oder was auch immer für Beats rappen, ist mir scheißegal, weil das ist für mich Hip-Hop. Die sind jung, die mischen ihre Influences zusammen. Und deswegen fände ich es nicht cool zu sagen, so, das ist der echte Hip-Hop und das andere nicht, weil das ist auch Hip-Hop, was die Kids, sag ich mal, jetzt gerade machen.
Ja, voll. Ja, und genauso war es ja auch, wenn man jetzt irgendwie 10, 15 Jahre zurückgeht, auch für andere Artists, die auch irgendwann mal neuere Sachen gemacht haben. Ja. Und ich glaube, so ist halt die Entwicklung einfach stetig. Es wäre langweilig, wie du sagst, wenn es die ganze Zeit gleich bleiben würde. Und es würde wahrscheinlich auch viel weniger Leute zum Hip-Hop und zum Rap bringen, wenn der Sound immer noch der gleiche wäre.
Absolut.
Was ist für dich als Artist Pimp vielleicht oder auch als Rap-Fan so der größte Unterschied von der Tape-Fabrik zu anderen Festivals?
Schon auf jeden Fall die Crowd. Also schon die Menschen, die da sind, wo man schon merkt, die haben schon sehr viel Hip-Hop-Sozialisation genossen. Ob es jetzt so, wie ich es eben negativ meinte, hängen geblieben oder ob es einfach so gefühlt, ich bin auch jemand, der durch und durch Hip-Hop sozialisiert ist, der aber trotzdem gerade jetzt sagt, ey, ich finde irgendwie den spannenden und den ganzen neuen Scheiß viel, viel hotter als Cora E. und Stieber Twins und damit will ich die wirklich gar nicht fronten so. Und ich glaube aber, man merkt auf der Tape-Fabrik, dass da sehr viele Menschen rumrennen, die einfach Hip-Hop sozialisiert sind und dadurch entsteht auch dieses Familiäre, was Kai sagt. Es gibt sehr viele andere Festivals, da sind mir persönlich einfach so viel zu viele chemische Drugs im Umlauf und du merkst, Leute kommen von irgendwelchen Seiten her, haben irgendwo was aufgeschnappt und gehen jetzt dahin und machen Turn-Up und ist auch alles cool so, let's go, macht euer Ding, feiere ich auch so. Aber für mich als jemanden, der diese Hip-Hop-Sozialisation hat, ist es schon schön, dort mit Leuten zu connecten, die ganz explizit genauso sozialisiert sind.
Ja.
Egal, wie die jetzt am Ende klingen oder aussehen oder was sie machen.
Na, wenn du, Kai, jetzt so an Festivalsommer denkst, wie viel bist du sonst so auf anderen Festivals unterwegs, außer auf der Tape-Fabrik?
Überhaupt nicht.
Überhaupt null.
Ich war noch nie Festivalgänger. Also ich war immer mal da aus, in Anführungszeichen, beruflichen Gründen, um mir bestimmte Artists anzuschauen oder bestimmte Dinge auszuchecken. Aber ich selbst war da noch nie. Und also ich bin niemand, der irgendwie auf dem Campingground abhängt.
Ja.
Dann war ich lieber einfach campen, ohne Festival. Aber ich glaube, ich verstehe, was die Leute daran geil finden.
Mhm.
Und ja, irgendwie haben wir so ein bisschen genau das mit der Tape-Fabrik jetzt gebastelt, was mir so als Festival irgendwie am meisten entgegenkommt. Ne? Also wir sind 2 Tage inzwischen, du kannst entspannt irgendwo in einem Hotel knacken, so wie das alte Leute eben machen.
Das klingt schon sehr, sehr, sehr alt.
Noch schnell eine Massage abholen, dann so gegen 16 Uhr langsam zum Festival.
Das ist ja ein Wellnessprogramm auf der Tape-Fabrik.
Es gibt dann eine Skincare-Bühne.
Ja, wäre nice. Nee, aber ich mag das Konzept so, wie es jetzt ist. Und
ja,
ich check natürlich aus, was die anderen machen, klar. Und hab da, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick. Aber bin selten selbst Besucher.
Ich habe ja eben schon auch so ein bisschen angeschnitten, dass ihr ja schon sehr gut versucht, so den optimalen Weg zu wählen zwischen irgendwie alter Schule, New Wave. Gerade jetzt zum Beispiel, was die New Wave betrifft, auch mit Leuten wie OG Lou zum Beispiel, die auf dem Lineup steht, die an der man gerade eigentlich nicht wirklich vorbeikommt. So. Und auch Leuten wie Xaver, Tom Hengst. Blicken wir mal so 10 Jahre in die Zukunft. Glaubst du, Kai, dass früher oder später viele, ich sag mal, der alten Schule vielleicht auch abgelöst werden müssen, weil neue Rap-Fans, Rap-HörerInnen auch gar nicht mehr so weit zurückdingen? Weil also ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir. Ich bin auch irgendwie 24 und habe natürlich ganz, ganz viel im deutschen Rap nicht selber mitbekommen, aber durch mein Interesse irgendwie daran viel zurückgehört und irgendwie gedickt, was irgendwie abging, um auch viel zu verstehen. Aber man muss jetzt natürlich sagen, die Entfernung wird ja immer größer von den Leuten, die jetzt vielleicht anfangen, Rap zu hören. Glaubst du, da ist dann früher oder später einfach die Nachfrage nach dem Sound von früher gar nicht mehr so da, dass man sagen kann, okay, man stellt jetzt in 10 Jahren immer noch Cora E auf die Bühne, um sie jetzt als Beispiel nochmal zu nennen, weil wir sie eben schon hatten?
Auch steile Thesen. Also ich glaube irgendwie, also wie Pimp schon gesagt hat, Hip-Hop hat sich irgendwie immer verändert und sicherlich waren irgendwie für Kreuzfeld und Jakob und Cora E die Anknüpfungspunkte an diese Kultur auch noch andere als für uns heute. Und sehr wahrscheinlich wird es halt einfach sein, dass in 10, 15 Jahren vielleicht im besten Fall die Kids dann quasi die Klassiker auf Vinyl von Pimp rauswühlen und sagen, boah, das war damals der reale Shit und heute klingt Rap ganz anders, weil alles auch...
Schrecklich.
Ja, aber ich glaube, das ist so der Lauf der Zeit, weißt du? Es wird immer eine Generation geben, die dann wahrscheinlich auf das zurückschaut, was vorher da war. Ich hoffe zumindest, dass uns das erhalten bleibt, weil ich es irgendwie gruselig finden würde, wenn Leute wirklich nur so ganz kurzfristig auf Spotify mal gucken, was da passiert und dann weiter skippen und sich halt nicht mehr so für die Artists interessieren. So, also mir geht es gar nicht darum, dass irgendwie unbedingt appreciated werden muss, was früher da war. Ich glaube bloß, es wird wahrscheinlich immer einen Teil geben, die Interesse an der Kultur und an der Musik haben. Die werden sich wahrscheinlich immer ein bisschen tiefer reinhören. Und dann gibt es halt den Rest, der sich von Algorithmen treiben lässt.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich auch noch zunehmen. Aber beide Trends sind für mich absolut okay. Also wenn es irgendwann keine Berechtigung mehr gibt für eine Tapefabrik, dann ist das Projekt halt beendet. Dann war es halt für 10, 15 Jahre gut.
Ja. Es ist ja auf jeden Fall rein soundtechnisch, glaube ich, super schwierig, ein Festival zu gestalten, was für alle perfekt ist. Also dafür sind unsere Geschmäcker auch einfach viel zu verschieden. Aber es gibt ja schon gewisse Dinge, wovon man zumindest ausgehen sollte, dass sie irgendwie so der Maßstab sind, wonach gebucht wird, wie ein Festival gestaltet wird. Und das sind ja eben vor allem vielfältiges Booking. Du hast es eben schon angesprochen. Ihr achtet extrem darauf, dass auch viele Flinter-Artists gebucht werden. Letztes Jahr hattet ihr fast ein 50-50 Line-Up. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Ähnlich. Tatsächlich tun wir uns immer ein bisschen schwer mit dieser prozentualen Erhebung, weil man, also jetzt hast du irgendwie einen Slot, da spielt ein Flinter-Artist und ein cis-männlicher Artist. Wie willst du den werten? So, also es ist halt, ist knifflig. Ich glaube, die Quote, um ganz ehrlich zu sein, ist vielleicht einen kleinen Tick schlechter als letztes Jahr. Was aber auch einfach daran liegt, dass das Line-Up ein klein wenig kleiner ist.
Ja.
Ja, genau. Aber ansonsten, also ich glaube, wir müssen uns mit der Quote noch immer nicht verstecken und sind auf jeden Fall auch immer noch stolz drauf. Und was man auch erkennt, ist, dass wir auch versuchen, an Artists festzuhalten. Ne? Also wenn wir merken, die haben in einem Jahr gut funktioniert und brauchen vielleicht noch ein bisschen Aufbau und mehr Bühne, mehr Präsenz, dann buchen wir die gerne auch noch ein zweites und ein drittes Mal. Ne? In der Hoffnung, dass die Acts natürlich auch noch wachsen und uns als Festival wieder helfen.
Ja.
Ja, und das war so der Plan für dieses Jahr.
Ja, also ich muss sagen, immer so kurz vorm Festival Sommer blicke ich auf sehr viele Lineups und bin, also eigentlich bin ich gar nicht mehr so überrascht oder schockiert, aber trotzdem denke ich mir jedes Mal, okay, wie kann es sein, dass da 2, 3 weibliche Artists, weil man, das muss man ja auch dazu sagen, dass sich oft auch Leute auf die Fahne schreiben, wir buchen jetzt Flinter Artists, was meistens trotzdem einfach nur in Anführungsstrichen Girls sind, was schon ein guter Schritt ist, aber trotzdem auch immer problematisch, dass man sehr viel von Flinter-Artists spricht, obwohl es am Ende oft nur Frauen sind oder auch extrem problematische Künstler. Und wo, ich frage mich da auch immer so ein bisschen aus Artist-Perspektive, gibt es für dich irgendein, ich sag mal, eine Einschränkung oder einen Punkt, wo du die Grenze ziehen würdest, wo du sagst, okay, auch wenn das jetzt ein geiles Angebot ist, hier zu spielen, aber da ist das Line-Up so und so gebucht, da spielen diese und diese Artists, deren Werte ich einfach überhaupt nicht zustimme. Gibt es da was, wo du sagen würdest, okay, da würde ich nicht spielen?
Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, über das ich auch sehr viel mit meinen Leuten quatsche. Unterm Strich ist es aber nee, also ich kann als Künstler nicht das ganze große, das große Ganze irgendwie ändern, indem ich jetzt absage, vor allem nicht aus meiner Position heraus. So, ich bin ein kleiner Artist, der irgendwie so in seinem Bereich irgendwie so ein bisschen rumschwimmt, sein Ding macht. Wenn ich jetzt absage, dann stellen die irgendwen anders hin, der im schlimmsten Fall auch dann der nächste problematische Act ist. Deswegen bin ich in dem Falle eigentlich Team, nein, ich sag das nicht ab. Ich kommuniziere das aber auch ganz klar. Wobei ich auch sagen muss, ich finde schon eher auf Festivals statt, wo es, ne, also ich finde tatsächlich auch, das möchte ich eben, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, boah, krass, eigentlich sind wir da im Hip-Hop vermeintlich schon weiter als andere Festivals, die keine Hip-Hop-Festivals sind. Wenn ich mir die Lineups von diesen ganzen großen deutschen Festivals anschaue, da stehen 90% männliche Acts und Bands überall. Und da sind wir im Hip-Hop schon gefühlt, für mich auf jeden Fall, auch schwer zu sagen aus meiner Perspektive heraus, natürlich noch lange nicht an einem guten Punkt, aber gefühlt auf jeden Fall weiter als, ne, ich brauche jetzt die Namen der großen Festivals nicht nennen, aber wir haben es alle überall mitbekommen. Und dann gerade jetzt irgendwie die Geschichte mit diesem ganz großen Künstler, wo das ganz brandaktuell war und der dann plötzlich so, hey, unser letzter Headliner ist XY, wo ich mir so denke, seid ihr eigentlich alle dumm, Alter? So, sorry. So eine Situation hatte ich noch nicht. Oder dass ich jetzt stehe auf einem Lineup, wo direkt daneben User XY steht, hatte ich noch nicht so ganz konkret. Aber mir wurde es zum Beispiel, es gab mal, da hat Amazon Music irgendwie so ein Pride Month gehabt und haben irgendwie Lines zitiert von KünstlerInnen. Und da war von mir auch irgendeine Rainbow-Line drin, habe ich das repostet und dann kamen Leute in meine DMs und sagen so, ey, was, warum machst du Amazon blau? Und ich war so, Digga, ey, ist doch cool, dass die wenigstens, dass, ne, klar ist dann auch sehr viel Pinkwashing an sehr vielen Ecken und Enden dabei, aber ist doch in Ordnung so, ey, ich nehme doch lieber diesen Bühnenplatz ein und probiere meine Message zu spreaden und sage so, ey, das und das finde ich scheiße, als dass ich am Ende absage und dann sehen sie sich, ja, Tamam, Pimpf, alles klar, dann stellen wir wen anders dahin. So. Und haben den nächsten Sexist-Rapper dann am Start. So.
Ja, auf jeden Fall sehr gute Perspektive darauf auch, weil ich mir auch ganz oft denke, also gerade auch, wenn man dann eben auch so überlegt, okay, als weibliche Künstlerin, man wird irgendwo gebucht, man wird für irgendwas angefragt, wo ja auch oftmals so ein bisschen so dieser Gedanke von, okay, ich wurde jetzt vielleicht auch angefragt aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin.
Ja.
Trotzdem aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Hintergedanke bei mir auch noch dabei ist, zu sagen, okay, ich habe vielleicht keinen Bock, diese Person zu sein. Auf der anderen Seite ist aber Fakt, dass wir noch ganz weit davon entfernt sind vom Optimal. Und so lang bin ich gerne Repräsentantin für diese Themen vielleicht, damit eben dieser Platz überhaupt so besetzt ist. Aber was glaubt ihr, muss sich generell so an der Festivallandschaft verändern?
Ich glaube, die Industrie an sich muss sich da einfach stark verändern. Ich habe es erst kürzlich in einem anderen Podcast gesagt, dass ich glaube, wenn du einfach ein großes Festival an der Rennbahn hast, das sich sowieso keinen speziellen Genres bedient, es einfach total einfach ist, da ein ausgewogenes Line-Up zu buchen. So, also dafür musst du nicht in der Szene sein und du musst auch kein krasses Nerdwissen haben. Buch halt einfach ein anständiges Line-Up zusammen, das irgendwie ausgewogen ist. Glaube aber auch, dass man wahrscheinlich den Booker und BookerInnen da zugute halten muss, dass die wahrscheinlich auch einfach in gewissen Verstrickungen unterwegs sind. Ne? Also da gibt es dann einfach Promo-Projekte, die vom Major vielleicht gepusht werden müssen. Deswegen buchst du halt dann diesen Artist. Und wenn du diesen Artist buchst, kommt der noch dazu und zack, ist deine Bühne gebucht, ohne dass du einen echten Einfluss darauf hattest, was eigentlich stattfindet. Ich glaube, da muss sich die Szene einfach mal überlegen, wo sie hin will. Ne? Und da klinge ich dann vielleicht auch wieder alt mit meinem Kulturanspruch. Aber ich finde, es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen Musikwirtschaft und einfach irgendwie gewinnoptimiertes, ich stelle ein Festival auf, also die sogenannten kommerziellen Festivals und Kulturarbeit. Und da muss am Ende jeder Veranstalter, aber auch jeder Besuchende sich selbst überlegen, wovon er Teil sein möchte. Ne? Also man könnte ja auch einfach kein Ticket für ein kommerzielles Festival kaufen, sondern zu den kleineren Festivals gehen. Was jetzt natürlich auch kein Muss ist, ne? Also wenn man sagt, okay, mich juckt das ganze Thema irgendwie gar nicht, auch okay für mich, würde ich wahrscheinlich mal hinterfragen, was ich für eine Person bin, aber mach das ruhig. Manche Leute gehen ja auch einfach nur hin, um irgendwie einen guten Moment zu haben und haben dieses politische Denken gar nicht. Alles fein könnt ihr schon machen, so diesen Zwangshedonismus, alles gut. Aber ich würde da auf jeden Fall immer hart hinterfragen, wo ich eigentlich gerade hingehe. Das ist wahrscheinlich der Anfang, auch gerade für kommerziell denkende Veranstalter dann mal umzudenken, wenn ich nicht so viele Tickets absetze wie sonst.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall gerade der Punkt. Ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung von Booking-Szene oder Pipapo. Ich finde, es geht darum, dass gesamtgesellschaftlich einfach ein Bewusstsein und eine Sichtbarkeit geschaffen werden muss. Und das ist einfach ein Punkt, an dem wir noch lange nicht sind und ja, an dem ganz viele Menschen auch einfach noch ganz lange brauchen werden, bis sie da sein werden. Und ja, das hat gar nichts mit Festivals zu tun, sondern das geht in, keine Ahnung, Sportbereich, das geht in alle möglichen Veranstaltungen überall rein. Und das ist, glaube ich, einfach ein großes Problem, an dem es noch sehr, sehr viel Arbeit bedarf. Und das betrifft dann FestivalbookerInnen, ob sie jetzt wirtschaftlich denken oder ob sie untergrundmäßig denken. Es betrifft einfach ganz viele Menschen, dass sie kein Bewusstsein, keine dafür haben. So.
Ja, ich glaube, das ist halt auch ein sehr guter Punkt. Ich meine, das kann man ja auf alles beziehen. Und Rap ist ja auch im Endeffekt immer der Spiegel der Gesellschaft. So dass natürlich dann auch eben das gebucht wird, was irgendwie gerade funktioniert. Das funktioniert gerade, weil bestimmte Themen irgendwie gerade am Start sind oder noch viel zu wenig am Start sind. Und ich glaube, das hat man wahrscheinlich als Festival selbst auch erstmal bedingt in der Hand. Dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf die Nachfrage an. Wenn wenn wir nicht weiterkommen in der Gesellschaft, gibt es ja auch einfach ganz viele Artists, die halt weiter gehört werden in der großen Masse. Und ich glaube, wie ihr da schon gesagt habt, muss sich da auf jeden Fall viel verändern. Blicken wir aber jetzt erst nochmal auf die Tellfabrik dieses Jahr und auf das, was passiert. Jetzt steht die nächste Tellfabrik an am 10.06. Heißt, ihr lieben Zuhörenden, ihr habt auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit, euch so ein Ticket zu ergattern. Was erwartet uns und worauf freut ihr euch am meisten?
Ich erwarte auf jeden Fall eine fette Pimp-Show. und ich freue mich tatsächlich am meisten auf jeden Fall auf Xaver und Cass on the Beat. Und auch einfach wieder viele Freunde zu treffen, gute Zeit zu haben, neue Leute kennenzulernen. Gerade im Backstage auch schon sehr, sehr viele Connections entstanden auf der Tape Fabric, was ich immer sehr, sehr gern mochte. Presslufthanna wird wieder krass, fand ich heftig, auf jeden Fall letztes Mal, als ich gesehen habe. Anso wird krass, das ist so das, worauf ich mich freue. Und ich würde auch sagen, Tape Fabric ist wahrscheinlich das Festival, auf dem ich mir am meisten andere KünstlerInnen noch angucke, neben meiner eigenen Show. Ich weiß nicht, ist alles auch irgendwie so nah beisammen und sagen, irgendwie cool. Man ist nicht die ganze, ich feiere das auch, dass Indoor ist so, da entstehen immer sehr, also na klar sind Outdoor-Konzerte auch mega nice, aber Indoor, gerade bei irgendwie so kleineren KünstlerInnen, entsteht voll auf so eine geile Packed Atmosphere und ist richtig so Schweißtropf von der Decke und so eine Filme. Das finde ich immer sehr geil und deswegen tourne ich da gerne selber immer mal irgendwo rein und lass mich auch treiben zu irgendwelchen KünstlerInnen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen tatsächlich. Ich freue mich auch darauf, viele, viele Leute wiederzusehen. Hoffentlich ein ausverkauftes Haus. Gutes Wetter, hoffentlich. Toi, toi, toi. Das wäre schon richtig geil. Wir haben dieses Jahr auch wieder eine kleine Hall of Fame. Das heißt, es wird wieder gesprüht. Aerosol-Düfte in der Luft. Vielleicht die ein oder andere gute Vinylplatte, die draußen aufgelegt wird. Wir haben eine ganze Menge PartnerInnen da, die irgendwie coole Stände haben. Vielleicht bei MC nochmal schnell einen Rap-Quiz machen. Das sind so die Momente einfach. Und am Freitag natürlich auch unsere Opening Night. Die ist irgendwie auch ganz besonders heftig dieses Jahr. Ich freue mich. Wird safe gut.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Vielleicht zu guter Letzt noch für die, die immer noch am Überlegen sind, ob sie zur Tapefabrik kommen sollen oder nicht. Wer sollte auf jeden Fall die Tapefabrik besuchen und wer sollte auf keinen Fall die Tapefabrik besuchen?
Digga, alle, junge Leute, bitte, junge Leute, kommt her. Ja. Lasst, also, ne, ist genug Hip-Hop, genug alte Leute rennen da rum, die ganzen Kais auf ihrem Wellness-Film und so, dies, das. Kommt, junge Leute, so, es wird euch Spaß machen, so, es wird einfach cool, so, ne, und deswegen besonders bitte junge Leute und alte Leute, so, gebt irgendwann mal Karte weiter an eure Kids, so, das wäre auf jeden Fall. Du wirst jetzt das Gegenteil sagen, aber ist mir egal.
Nee, es ist schon okay. Also ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall alle Leute kommen, die letzten Jahre auch gekommen sind. Das wäre geil. Und dann vielleicht noch junge Leute, die Bock haben, so, weil die haben tatsächlich eine Menge Platz und wir wollen das auch füllen.
Und aber nee, alte Hater sollen sich ruhig verpissen. Ja, Hater, die so da stehen und sagen so, ah, jetzt kommen mit Trap-Beat und die sollen sich ruhig verpissen, Alter. Die können ruhig gehen. Jetzt, okay, du wirst was anderes sagen, nein, du bist der diplomatische Anstellung. Aber sorry, so alte Hater können sich ruhig verpissen. Das kann man auch mal einfach mal sagen.
Also ich glaube, wir können uns drauf committen, dass wir generell einfach ein Festival sind. Wir haben halt die ganze Spanne von Old School bis New School. Und wenn man einfach Bock auf diesen Film hat, das auch wirklich komplett mitzuerleben. Ja? Wenn man vielleicht auch als junger Partygeist irgendwie nochmal Bock hat auszuchecken, wie Hip-Hop mal angefangen hat. Ja.
Und wenn man, guck mal, Papa, so war das damals. Genau, genau so.
Ey, das wär auch ein schönes Konzept. Kommt mit euren Familien so. Fände ich auch total gut.
Also meine Familie kommt auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall hyped. Die haben richtig Bock. Ja, nice. Das klingt auf jeden Fall alles richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Tape-Fabrik. Für mich ist auf jeden Fall jedes Mal wieder ein krass schönes Festival. Ich freue mich sehr, dass es im Sommer stattfindet. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Flair. Vor allem, wie es letztes Jahr auch war. Und dann würde ich sagen, ich überlasse euch nochmal letzte Worte, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt. Ansonsten sehen wir uns am 10.06.
Kai, mach du das. Das ist dein Festival.
Mein Werbeblock am Ende.
Genau.
Tickets unter tickets.tailfabrik.de. Ja, ey, kommt in Scharen. Genießt mit uns eine gute Zeit. Wir haben richtig gute Artists. Ich glaube, das hat man heute auch wieder rausgehört. Mit dem wir auch schon lange befreundet sind. Und ey, es lebt alles von diesem Spirit. Deswegen vielleicht gar keine so beschissene Idee. Bringt einfach mal irgendwie eure Kids mit oder eure Dads und eure Mom. Lasst mal gemeinsam feiern, weil dafür ist das Ding irgendwie da. Und ja. Let's enjoy. Wird geil.
Nice. Ich danke euch für eure Zeit.
Danke.
Sehr gerne. Backspin. Podcast.